ARD.
Es ist ein bewölkter, kühler Sommertag im Juli 2023. Ich stehe mit meinem Mikrofon an einer Straße, die an einem Platz mit schneeweiß gestrichenen, edel aussehenden Häusern vorbeiführt. Ich befinde mich in einer kleinen Stadt auf der Ostseeinsel Rügen. Und ich tue etwas, was ich sonst bei meinen Reportagen eigentlich nie mache. Ich spreche direkt ins Mikrofon, quasi mit mir selbst. Der Grund? Ich habe zum ersten Mal in meiner bisherigen Reporterlaufbahn Angst.
Gut, okay, ich muss mich jetzt erstmal kurz ein bisschen sammeln. Also ich war gerade bei dem Galeristen hier, der mir zwar einen ungefähren Wink gegeben hat, wo der entsprechende Mensch leben soll, der aber ganz klar gesagt hat, die genaue Adresse wird er nicht sagen, weil er befürchtet, dass der betreffende Mensch ihm dann auflauern wird. Und er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Tja, jetzt stehe ich da mit meinem Mikrofon in der Hand und Schweißperlen auf der Stirn. Was soll ich mit dieser Situation anfangen? Der Galerist hat mir zwar nicht die genaue Adresse genannt, aber er hat mir einen eindeutigen Tipp gegeben, in welchem Gebäude ich den Menschen finden könnte, nachdem ich und meine Kollegin Lenore nun schon seit Monaten suchen. Mir schwirrt die Warnung des Galeristen im Kopf herum. Ich setze nur vorsichtig einen Schritt vor den nächsten in Richtung des beschriebenen Hauses.
Dieser Mensch, den Torben versucht, auf Rügen zu finden, ist einer der Hauptverdächtigen in einem der größten Cold Cases der deutschen Kunstverbrechensgeschichte. Es ist ein Fall, der in der Öffentlichkeit bisher nicht sehr bekannt ist. Uns aber lässt er einfach nicht los, seit wir vor 3 Jahren das erste Mal von ihm gehört haben. Durch eine alte Spur könnte dieser Cold Case jetzt wieder ziemlich heiß werden. Wir haben vieles über den Verdächtigen gelesen und noch viel mehr gerüchteweise gehört.
Und so stehe ich jetzt vor der Tür des Gebäudes, in dem sich der Verdächtige befinden soll. Und ganz, ganz vielleicht ja auch das gestohlene Bild. Ich drücke die Klingel und dann höre ich zum ersten Mal seine Stimme.
Ja.
Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch. In dieser Staffel von Kunstverbrechen widmen wir uns einem einzigen Fall. Ein mysteriöser Diebstahl.
Die meisten Kunstdiebstähle werden begangen, um halt gestohlene Kunst zu Geld zu machen. Insofern ist das für uns auch ein besonderer Fall gewesen, weil dieses Bild einfach nicht mehr auftauchte. Das ist, wir sagen, als Ermittler sehr atypisch.
Und zwei der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts spielen eine Rolle. Lucian Freud, er hat das Bild, das wir suchen, gemalt. Und Modell saß sein Freund, der Maler Francis Bacon.
Es ist ein fesselndes Porträt von einem der wichtigsten britischen Künstler. Ich würde gerne glauben, dass es aus Liebe gestohlen wurde.
Dieses Bild erzählt die Geschichte einer intensiven Künstlerfreundschaft und gilt als unermesslicher Kunstschatz des Vereinigten Königreichs. Gestohlen wurde es aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin.
Freuds Bacon-Porträt ist eine Ikone, eine winzige Ikone, nur etwas größer als eine Postkarte. Es ist das größte, kleinste Porträt des 20. Jahrhunderts.
Wir nehmen euch mit auf unsere lange Suche nach dem Gemälde, das seit über 35 Jahren verschollen ist. Es wird eine spannende Reise zwischen Berlin, London, Hamburg, Rügen und auch eine Reise in die Vergangenheit.
Ihr erfahrt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert. Wir tauchen mit euch tief in die Recherche ab, in exklusive Akten, die wir zu dem Fall bekommen haben. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Für mich ist wirklich das schlimmste Erlebnis gewesen, was ich in meiner langjährigen, ich habe schließlich 31 Jahre lang kuratiert, hier in der Nationalgalerie, ist das wirklich das Allerschlimmste gewesen.
Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Folge 1, ein Diebstahl in Berlin. Okay, 1, 2, 3, Test.
jetzt geht's los, Lenore. Hast du Bock? Wie geht's dir?
Ich habe Angst, dass ich wieder zu laut atme. Aber wann, wenn nicht bei diesem Fall? Darf ich ein bisschen aufgeregt klingen? Wird Zeit, dass die Geschichte jetzt endlich erzählt wird. Oleg, was sagst du in der Regie? Ist fein vom Ton her?
Ja, kann ich noch ein bisschen Text von euch bekommen?
Alles klar. Hier ist Lenore Lötsch, Redakteurin bei NDR Kultur, seit 3 Jahren Host von Kunstverbrechen, hier die Expertin für Akten. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Torben, mit dem ich diesen Podcast zusammen entwickelt habe und mit dem ich mich durch diese Recherche gekämpft habe.
Und hier ist Torben Steenbuck, ebenfalls Redakteur und Reporter bei NDR Kultur und bei Kunstverbrechen ja in der Regel für Außeneinsätze zuständig. Bei dieser Staffel, so viel kann ich schon jetzt sagen, wird das aber ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob jetzt Kampf der richtige Begriff für die Recherche ist, Lenore.
Vielleicht Irrfahrt?
Oder Labyrinth?
Ja.
Okay, ihr klingt super. Wir können loslegen.
Super, danke.
Danke dir.
Okay, ihr habt es sicher schon gemerkt. Diese Staffel von Kunstverbrechen wird ein bisschen anders. Wir werden euch einen Fall, eine Geschichte erzählen, und zwar die des Diebstahls von Lucian Freuds Gemälde, das seinen Freund und Künstlerkollegen Francis Bacon zeigt. In den Shownotes findet ihr einen Link zu dem gestohlenen Bild.
Diese Geschichte ist verworren. Es kommen viele Menschen darin vor, nicht alle dürfen wir bei ihrem richtigen Namen nennen. Und nicht alle Geschehnisse, die die Suche nach Bacons Kopf betreffen, können wir abschließend belegen.
Aber wir versuchen euch bestmöglich durch diesen Fall mitzunehmen und all die verrückten Geschichten, die damit zusammenhängen. Falls ihr es nicht eh schon getan habt, dann abonniert Kunstverbrechen unbedingt, am besten in der ARD Audiothek, damit ihr auf keinen Fall eine der neuen Folgen verpasst.
Denn in dieser Staffel von Kunstverbrechen werdet ihr uns noch intensiver als sonst bei unserer Suche nach einem verschollenen Kunstwerk begleiten und die Herausforderungen, aber auch Erfolge miterleben, die wir bei jeder Spur haben.
Und ich würde sagen, jetzt starten wir unsere Reise.
Ja, und vielleicht bei einem Menschen, den ihr schon kennt. Der Mensch, der uns überhaupt erst auf diese Suche geschickt hat.
Einer der Menschen, den der Verlust des Bacon-Porträts von Freud bis heute verfolgt.
René Allange vom LKA Berlin, Abteilung Kunstdelikte.
Der Start unserer Spurensuche ist also Berlin-Tempelhof. Ihr hört das hier im Hintergrund. Wir sind mit der U-Bahn bis Platz der Luftbrücke gefahren und relativ ungewöhnlich für Kunstverbrechen. Lenore ist dieses Mal mit draußen.
Boah, das klingt, als wäre ich ein lichtscheues Wesen, das man nicht aus dem Kabuff kriegt normalerweise. Aber ja, uns war es wichtig, dass wir beide bei diesem Treffen dabei sind. Ihr werdet zum Ende dieser Folge noch verstehen, warum.
Das Gebäude des Landeskriminalamts in Berlin-Tempelhof befindet sich direkt am Tempelhofer Damm, daher auch die lauten Straßengeräusche. Es ist kein sonderlich schönes Gebäude, viel beiger Beton, Fenster mit heruntergelassenen Rollläden und auch im Foyer herrscht ein klarer Vibe. Wir sind eine Behörde und wir sind nicht zum Spaß hier.
Moin, hallo.
Nein, wir haben einen Termin,
noch nicht. Lenore Lötsch und Tom Steenbuck vom NDR, einen Termin bei René Allange.
Wir melden uns am Empfang an und werden gebeten, noch mal Platz zu nehmen, bis René kommt.
Für mich war es das erste Mal, dass ich selbst vor Ort war. Du, Lenore, bist ja schon mal da gewesen.
Ja, genau. Ich war 2022 schon mal bei René im Büro. Damals hatte ich mit ihm ein Vorgespräch, so zum Podcast Kunstverbrechen generell, wie wir uns das Format vorstellen, welche Rolle er spielen soll und auch, welche Fälle denn geeignet sein könnten.
Ja, und rausgekommen ist dann unsere erste Staffel, in der es ja wirklich vor allem um die großen, krassen Fälle geht, die René gelöst hat. Thorak-Pferde, Beltracchi, you name it.
René hat mir aber tatsächlich schon bei unserem ersten Treffen, also jetzt vor über 2 Jahren, andeutungsweise von dem Fall des gestohlenen Freud-Gemäldes erzählt. Also damals schon mit dem Zusatz, das ist eine komplizierte Nummer, aber ein unglaublich faszinierender Fall und es gibt da eine Spur in den Norden.
Und seitdem sind wir hooked.
Exakt.
Hallo René.
René Allange müsst ihr euch vorstellen wie das Gegenteil eines bissigen Polizeiermittlers. Also nicht so Bruce Willis-mäßig und stirb langsam, sondern eher so der nette und schlaue Polizist Guy Diras in der Serie Lupin.
An dem Tag trägt René eine Blue-Jeans und dazu ein weißes Hemd mit blauem Sakko. Dazu die graumelierten Haare und die weichen Gesichtszüge. Er ist freundlich, ruhig, klar, er beißt sich im übertragenen Sinne in seinen Fällen fest und ist da auch an Öffentlichkeit interessiert, aber nie aus Eitelkeit, sondern immer im Dienst der Sache.
Ja, und er ist verdammt akkurat. Vor allem in den Interviews ist er ja immer sehr darauf bedacht, wie er seine Worte wählt, ohne dabei jetzt zu sehr in einem staubtrockenen Behördensprech abzugleiten.
Im Gegensatz zu den Gängen, durch die er uns führt. Ja. Meine Güte, da reiht sich ein grauer PVC-Boden an den nächsten. Auch die Wände in grau, in weiß. Aber das Büro, in dem uns René dann empfängt, das fällt zumindest von der Deko sehr aus dem Rahmen.
Das ist ja, glaube ich, das schickste Polizei...
Verhörbüro, was die hier haben, oder? Also was hier an Kunst an den Wänden hängt. Das schickst.
Ja, es hängt Kunst an den Wänden, aber ansonsten, also wie gesagt, Nüchternheit von außen, Nüchternheit von innen, aber immerhin ein paar Goldrahmen. Und es sind ja alles Fälschungen. Ja. Das soll noch mal fragen, aber hier so.
Also ich habe auf jeden Fall schon blaue Pferde gesehen. Das sieht mir schwer nach Beltraki aus.
Genau, und hier so komische Gebirgslandschaft. Fetter Schinken in Öl mit Gold. Wow.
Warte, hier ist sogar eine Goldplakette. Fälschung im Stile von Heinrich Kampendonk. Und dann sehen wir ja rote Füchse auf grünem Grund, schön abstrakt. Wahnsinn. Und dann guckt man in den Innenhof und es ist wirklich, also da kriegt man schlechte Laune. Es ist beeindruckend, dass René die Laune immer so weit oben hat.
1988, da war René 15 Jahre alt, als der Diebstahl, von dem wir euch in dieser Folge erzählen, passierte. Und er lebte damals im Osten, in der DDR. Die Mauer stand noch, messerscharfe Schlussfolgerung, eher war es schon mal nicht.
Wobei der Osten und die DDR, die werden ja schon noch eine Rolle spielen bei den Ermittlungen. Wir wollten von René aber erst mal wissen, wann er das erste Mal von dem Fall gehört hat.
Also ich persönlich bin etwa 2012, 2013 das erste Mal mit diesem Diebstahl in Kontakt gekommen. Ein Kollege hatte mich damals, warte mal, wir machen das nochmal, Tom, weil,
da hat was wie ja, Bier.
Das ist halt,
jetzt werden die Ohren richtig geschwitzt, ja, ist alles gut.
Ein neuer Umsatz wurde gebucht, ja, sehr wichtige Sache, ja.
Sehr gut.
Warte mal, und aus damit.
So. Mich hätte da schon sehr interessiert, was für ein Umsatz da wohin gebucht wurde. Wir sind auf jeden Fall, nachdem alle Handys im Raum aus waren, dann noch einmal anders reingegangen.
Du wolltest René nämlich erstmal einen Superlativ entlocken.
Ist das der wichtigste Cold Case, den ihr habt hier?
Also für mich würde ich sagen, er ist einer der wichtigsten Fälle, weil es A, ein sehr einmaliges Bild ist. Es ist wirklich enorm, dass also zwei der bedeutendsten Künstler unserer Zeitgeschichte sich in diesem Bild verewigt haben. Der eine, Lucien Freud, ist der Künstler und der porträtierte Francis Bacon gilt ebenfalls als einer der werthaltigsten und besondersten Künstler der Neuzeit. Und insofern ist das für uns auch ein besonderer Fall gewesen, weil dieses Bild einfach nicht mehr auftauchte. Das ist, wir sagen, als Ermittler sehr atypisch, weil die meisten Kunstdiebstähle werden begangen, um halt gestohlene Kunst zu Geld zu machen. Aber wenn dann ein Bild nicht mehr auftaucht, dann gehen wir Ermittler anderen Hypothesen nach, wieso das zu dieser Entwicklung gekommen ist.
Hast du gehört, dass der Superlativ kam?
Na, ich habe vor allen Dingen gehört bei unseren Recherchen, dass alle, René ja hier auch, sofort auf die Kunstebene gehen, auf dieses besondere Verhältnis zwischen Maler und Modell.
Ja, aber vielleicht liegt das wirklich daran, dass man sich eben nicht erklären kann, wie ein Bild jetzt schon mehr als 35 Jahre einfach weg ist.
Also weniger Ermittlung und mehr direkt auf die Kunst gehen, ist nachvollziehbar. René erzählt uns als nächstes auf jeden Fall, wie er sozusagen in die Ermittlungen zum ersten Mal eingestiegen ist.
Also das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Es muss so um 2013 gewesen sein, als ein Kollege von meiner Dienststelle meinte, ich solle mir doch mal eine alte Akte ansehen. Da geht es um ein sehr wertvolles, einmaliges Bild, ein Lucien Freud-Gemälde, was 1988 aus der Nationalgalerie im damaligen Westberlin entwendet wurde. Und da hätte es mal eine eigenartige Begebenheit gegeben. Das war im Jahr 2001, kurz nach einer.
René Allange beginnt uns von einer merkwürdigen Situation zu erzählen. Er berichtet von einem etwas shady wirkenden Zeugen, der damals in die Polizeistation gekommen ist, in der wir heute sitzen. Der Zeuge wollte sich nicht zu erkennen geben, anonym bleiben. Er wüsste wohl etwas zu dem gestohlenen Gemälde aus der neuen Nationalgalerie. Der Polizist, der ihn damals vernommen hat, ist mittlerweile in Pension.
Und René hat sich dann eingegraben in diese Schilderung. Und nichts ergab Sinn.
Identität im Geheimen bleibt.
Was ist dir durch den Kopf und vielleicht auch durch deinen Bauch gegangen, nachdem du dich zum ersten Mal mit diesem Fall beschäftigt hast?
Mir selber ging eigentlich die ungeklärte Aktenlage am meisten durch den Kopf. Also das Bild selber war ja schon besonders, aber diese eigenartige Begegnung dieses Mannes hier bei uns im Landeskriminalamt, bei unserem pensionierten Kollegen und der dann nicht gänzlich aufzuklärende Sachverhalt, der sich daraus ergab. Also es waren eigentlich mehr Fragezeichen da, als es diese ganze Begegnung zu einer Klärung beigetragen hat. Das stört mich als Ermittler grundsätzlich und das reizt mich dann auch, solche Fälle nochmal aufzunehmen, im Detail den Sachen nachzugehen, zu gucken, was hat man wirklich als Fakten, was ist nur ein Indiz oder eine bloße Vermutung. Und natürlich eine Arbeitshypothese auch zu entwickeln, der man dann weiter nachgehen kann. Für mich war also wichtig, wir werden diesen Fall einfach nochmal neu aufrollen und nochmal versuchen, Licht in das ungeklärte Geschehen zu bringen.
Diese Fragezeichen, die wollen wir jetzt Stück für Stück mit euch aufklären. Und eine ungeklärte Aktenlage, das ist ja erstmal dein Fachgebiet, Lenore.
Ja, aber ich bin vor ähnliche Wände gelaufen wie René, um ehrlich zu sein. Zuerst habe ich es bei der Neuen Nationalgalerie versucht. Gibt es Unterlagen? Ach, ist wohl schwierig. Zeitzeugen vielleicht? Aufsichtspersonal? Mitarbeiter? Nee, gestorben oder nicht mehr aufzufinden. Andere Anfragen laufen noch, aber fündig bin ich dann in unserem Fernseharchiv geworden. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1988, genauer zum 28. Mai 1988. Es muss ein ziemlich warmer Maitag gewesen sein, denn als die Abendschau des SFB, also Senderfreies Berlin, von dem Einbruch berichtet, da sieht man erstmal ältere Herren mit freiem Oberkörper, alle in weißer kurzer Hose. Die sind auf Rollschuhen unterwegs und bereiten irgendeine Choreo vor auf dem großen Platz vor dem Eingang der Neuen Nationalgalerie.
Lucian Freud, 66 Jahre, Enkel des Psychoanalytikers Sigmund Freud, ist einer der bekanntesten englischen Maler. 82 Gemälde, die vorher in Washington, Paris und London zu sehen waren, sind um eines weniger geworden.
Ah, da hätte doch noch jemand eine Textabnahme machen sollen. Das schmerzt jedenfalls mein Germanistinnenherz. Und ihr merkt, die Ansprechhaltung war damals auch eine etwas andere. Jedenfalls sieht man dann die Räume der Ausstellung.
Das 1952 gemalte Porträt von Francis Bacon, nicht mal DIN A4 groß, wurde gestern gestohlen. Eigentümer des gestohlenen Bildes ist die Tate Gallery London.
Boah, Oleg, zieh mal bitte einmal die Atmo runter, mir platzen hier gleich die Ohren, so laut ist das.
Nee, warte mal, jetzt kommt doch der entscheidende Hinweis. Oleg, lass uns noch mal ein bisschen zurückspulen.
Eigentümer des gestohlenen Bildes ist die Tate Gallery London. Die Sicherung ohne Elektronik war abgesprochen gewesen, heißt es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Es ist so krass. In meinen Ohren klingt es immer noch nach vertonter Pressemitteilung. Man hätte ja auch fragen können, was? Das Bild war nicht gesichert? Stattdessen, nein, wir sind nicht schuld, wir haben das alles mit der Tate abgesprochen, das mit der Sicherung ohne Elektronik. Ich spoiler mal, es gab viele Fragen, als das in London bekannt wurde.
Ja, und die Neue Nationalgalerie musste da in diesen Tagen Ende Mai 1988 noch einige Dinge klären. Stichwort Versicherungssumme. Es ging aber auch um eine Schraube, um ein 2 Meter langes Seil. Was da alles schiefgegangen ist, da haben wir noch ein paar Enthüllungen parat. Aber wir hören erst mal weiter, was der SFB am Tag nach der Tat für eine Theorie präsentiert.
Lucian Freud, der 1933 nach Großbritannien emigrierte, kam nicht zur Eröffnung nach Berlin. So ein Bild ist schwer abzusetzen, heißt es in Fachkreisen. Es sei denn, es war ein Auftragsdiebstahl und die sind in Kunstkreisen nicht auszuschließen.
Gab es also einen Auftrag, am 27. Mai 1988 ein Bild aus der gerade eröffneten Ausstellung in Berlin zu stehlen? Und was hat die Polizei für Spuren verfolgt?
Jetzt, nachdem wir so lange recherchiert haben, würde ich sagen, wenn es so etwas wie das perfekte Verbrechen gibt, dieser Diebstahl ist nah dran. Wir nehmen euch mal mit zum Tatort. Der ist eine Ikone der Architektur in Berlin, die Neue Nationalgalerie.
Ein Mies van der Rohe-Bau, 1968 entwickelt. Klassische Moderne, komplett durchsichtig, alle 4 Wände aus Glas. Könnte eine Schwimmhalle sein oder ein Tropenhaus. Der eigentliche Tatort allerdings ist nicht ganz so gut einsehbar. Denn die Ausstellung von Lucian Freud ist damals im Kellergeschoss.
Und nach allem, was wir gelesen und gehört haben, könnte der Diebstahl ganz einfach abgelaufen sein.
Das Bild war in der Ausstellung zwischen anderen Gemälden von Freud an einem langen Draht aufgehängt und mit nur einer Schraube gesichert.
Bei späteren Ermittlungen kam raus, dass an dem Tag nur wenig Wachpersonal im Museum war. Krankheitsausfall. Der Dieb oder die Diebe konnten sich mit nur einem Schraubenzieher ziemlich Zeit lassen beim Lösen des Bildes.
Und da das Bild ja recht klein ist, konnte es danach easy unter einer Jacke oder in einer Tasche versteckt werden.
Es gab damals in dem betreffenden Abschnitt der neuen Nationalgalerie auch keine Überwachungskameras und keine elektronische Absicherung.
Und aufgefallen ist der Diebstahl anscheinend auch erst einige Stunden nach der unauffälligen Flucht der Täter.
Zur Frage, wann der Diebstahl denn eigentlich bemerkt wurde, haben wir euch mal wieder eine kleine Hörspielszene gebastelt.
So, und jetzt sind wir hier im Untergeschoss der neuen Nationalgalerie. Wir nennen diesen Raum die Grafik. Da hinten, schauen Sie mal, da ist auch noch der Schlauch. Und diese flexiblen Wände, das hat alles Mies van der Rohe entworfen. Und jetzt zeigen wir hier im Untergeschoss erstmals in Deutschland Werke von Lucian Freud. Wir fangen mal hier hinten an.
Sagen Sie, da ist eine Lücke. Das ist doch nicht normal, oder?
Wo ist eine Lücke?
Na, da hinten in der Mitte von der Wand. Da können Sie doch wenigstens dran schreiben, dass da ein Bild fehlt.
Na, junger Mann, da gucken wir mal noch mal genau hin. Bei uns kommt doch nichts weg. Hier nimmt doch nicht jemand einfach was von der Wand.
Ja, was weiß ich. Ich habe nur echt keine Zeit mehr. Das ist nun 3:15, mein Zug fährt bald. Und ich bin doch nicht bescheuert. Sehen Sie, da hinten, die 4 Frauen. Die haben die Lücke ja auch bemerkt.
Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich schau mir das mal an. Ja, da hing schon was. Die 2 Haken sind ja noch da. Warten Sie mal, da muss ich jetzt mal dem Direktor Bescheid sagen. Sie bleiben hier jetzt mal alle ganz ruhig stehen. Ja, hallo, Herr Direktor Honisch. Hier unten in der Grafik fehlt ein Bild. Nee, keine Ahnung. Also ich hab's jetzt nicht gesehen heute. Seit 9 bin ich da.
Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Was haben Sie in den Raum betreten? Welche Aussicht sahst du auf dem Stuhl?
Tatzeitpunkt zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr. Gemälde wurde während der Öffnungszeit von unbekanntem Täter vom Haken genommen. Zuvor wurde eine Sicherheitsschraube entfernt. Wert 230.000 D-Mark. Kein Zeuge hat etwas bemerkt. Tatortuntersuchung ergab keine weiteren Spuren.
Keine Spuren, keine Zeugen, kein genauer Tatzeitpunkt. Nur die Gewissheit, das Bild ist weg.
Und die Beschreibung, die wir vom Tathergang bekommen haben, klingt auch wirklich sehr nüchtern. Was da fehlt, ist ein Männerporträt von vorn, grau, blau und gelb, auf Kupferplatte gemalt, in goldfarbenem Holzrahmen.
Komm, Lenore, da geht noch was. Für alle, die jetzt nicht parallel schon gegoogelt haben, wie das Bild aussieht.
Wir haben es vorhin schon gehört, es ist das größte, kleinste Porträt des 20. Jahrhunderts. Das sagt ein britischer Kunsthistoriker. 17,8 mal 12,8 cm groß. Ich renne jedenfalls seit Monaten mit einem Lineal rum, um diese Größe nicht nur in Ziffern erzählen zu können, sondern auch mit einem konkreten Beispiel.
Postkarte?
Nee, ein bisschen größer. Aber kürzer als eine gängige Käseverpackung? So groß, wartet wie? Ich habe 2 Sachen zur Auswahl. Der kleinste der Bastkörbe bei mir im Bad, die sind vom Schweden.
Ich hoffe auf Beispiel 2.
2 Reisepässe nebeneinander.
Okay, das ist gut. Und das Bild zeigt das Gesicht des Malers Francis Bacon. Ein runder Kopf, runde Wangen, volle Lippen, gerunzelte Augenbrauen, kurzes zur Seite und nach hinten gekämmtes Haar, übergroße Augen, leichter Schatten von der linken Seite.
Aber das Besondere ist dieser Blick. Die Augen schauen einen nämlich nicht an, sondern blicken nach unten. Total nach innen gerichtet, nachdenklich und ganz melancholisch. Man möchte wissen, was denkt der gerade? Wirklich stark. Ziemlich schnell nach dem Diebstahl befragt die Polizei im Garderobenbereich die 100 Besucherinnen und Besucher, guckt in jede Handtasche, auch in die ganz kleinen. Ihr wisst ja, das Bild ist so klein wie 2 Reisepässe nebeneinander. Aber die finden nichts. Die Adressen werden notiert und es sind längst nicht nur Berliner. Aus New York und Braunschweig, aus Böblingen und Barnaby in Kanada kommen die Besucher und fahren wieder nach Hause. Auf umfangreiche Befragungen verzichtet die Polizei nämlich. Und dann gibt es diesen Moment, in dem in London das Telefon klingelt. Denn das Bild ist ja nur ausgeliehen.
Und dieser Anruf aus Berlin, der hat für die Frau, die wir euch jetzt vorstellen, die nächsten Jahre ziemlich geprägt. Andrea Rose ist damals die Kuratorin des British Council und damit die Verantwortliche dafür, dass das Bild nach Berlin gekommen ist. Ich habe mich zum ersten Mal im Sommer 2023 mit ihr über Skype verabredet. Wie wohnst du denn gerade? In einem Haus, einer Wohnung? Und wie geht's dir so damit?
Ich lebe in London und das seit 35 Jahren im gleichen Haus. Es ist ein großes Haus, zum Glück, denn ich bin Kunsthistorikerin, mein Mann ist Maler, Schriftsteller. Wir haben eine Menge Bücher und Bilder und kriegen alles gerade so unter.
Auf meinem Bildschirm sehe ich eine adrett, aber stylisch gekleidete ältere Dame, die gestochenes Oxford-Englisch spricht. Im Hintergrund hängen Gemälde an der Wand ihres Londoner Hauses. Ähnlich wie René Allange ist sie über all die Jahre die treibende Kraft hinter der Suche nach dem Bild gewesen. Zuerst aber mal eine Vorstellung, schließlich sind die Briten ja sehr höflich.
Mein Name ist Andrea Rose. Ich war für viele Jahre die Direktorin für Visual Arts des British Council. Davor war ich eine Ausstellungskuratorin. Und eine meiner Ausstellungen war mit und über Lucian Freud. Er war damals international noch überhaupt nicht bekannt. Und der Job des British Council ist es ja, britische Kunst weltweit bekannter zu machen. Wir haben dann aber auch für Freud Venues gefunden. Erst im Smithsonian in Washington, dann in Paris, dann London und am Ende Berlin.
Und dann gehen wir auch direkt rein. Und ich frage sie, wie sie sich an den Diebstahl erinnert. How do you remember? Wie hast du den Diebstahl denn in Erinnerung?
With horror. Es war schrecklich. Es war, wie gesagt, schon schwer gewesen, die Ausstellung zu organisieren. Und Berlin sollte die letzte Station sein. Berlin hatte eine besondere Bedeutung, nicht nur, weil es Freuds Geburtsort war, sondern weil er auch explizit gesagt hat, dass die Ausstellung nur dort in Deutschland stattfinden soll. Ich habe es dann übers Telefon erfahren. Ich war gerade in den USA für eine andere Ausstellung und zuerst dachte ich, es wäre ein Witz. Ich konnte es nicht glauben. Leider stimmte es und dann war es meine Aufgabe, es dem Künstler und der Tate zu erklären. Es war so schlimm, definitiv nicht mein liebster Nachmittag.
Also man merkt hier schon, dass sie auf jeden Fall neben der britischen Höflichkeit auch den sehr trockenen britischen Humor hat.
Definitiv, aber die Vorstellung ist trotzdem heftig, wie sie dem Künstler persönlich erzählen musste, dass sein Gemälde gestohlen wurde. Und die Reaktion von Lucian Freud, die beschreibt Andrea Rose so.
Freud hat wahnsinnig großzügig reagiert. Er war sehr nett zu mir. Natürlich stellte er Fragen zur Sicherheit. Wie war das Bild an der Wand gesichert? War genug Wachpersonal in der Galerie? Für ihn war es nicht einfach der Verlust des Bildes. Für ihn war es wie ein zweiter Schlag ins Gesicht, nachdem er und seine Familie Berlin schon einmal verlassen mussten. Es war sehr persönlich für ihn.
Freud fordert damals, dass die Ausstellung sofort geschlossen wird. Die Vertreter der neuen Nationalgalerie sind aber dagegen. Auch die britische Botschaft möchte, dass die Ausstellung offen bleibt, aus diplomatischen Gründen.
Man darf nicht vergessen, zum Zeitpunkt der Ausstellung war Freud noch kein so großer Name wie heute. Die Bilder gehörten meistens privaten Sammlern und die riefen nun alle an und wollten, dass die Ausstellung geschlossen wird.
calling and saying they wanted the exhibition closed. So there were negotiations.
Es gab dann übers Wochenende Diskussionen und am Ende mussten wir die Ausstellung tatsächlich schließen.
Es gibt dann eine Pressekonferenz, auf der Andrea und der damalige Direktor der Tate, Sir Nicholas Andrew Serota, über den Diebstahl informieren. Sie sagen schon damals, dass sie kein Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung haben, sondern einfach nur das Bild zurück wollen.
Wir haben gewartet. Es gab zwar Verhandlungen mit der Galerie, wie man das Bild zurückerlangen könnte. Alle warteten darauf, dass sich jemand mit einer Lösegeldforderung meldet. Das passierte aber nicht. Und so haben wir nur diskret im Hintergrund ermittelt, was aber zu nichts geführt hat.
Für Andrea ist das der Start einer jahrzehntelangen Suche nach dem Gemälde. Und was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, auch ich werde in den Monaten nach unserem ersten Kennenlernen noch sehr häufig mit Andrea schreiben, sprechen und mich mehrfach mit ihr treffen. Was aber schon am Ende unseres ersten Gesprächs klar wird, durch unsere Recherche schöpft Andrea wieder Hoffnung. Hoffnung, dass das Bild doch noch irgendwann gefunden wird.
Andrea,
glaubst du, dass das Bild noch gerettet werden kann?
Ich hoffe es so sehr. Es ist ein Schatz und wenn jemand zuhört, der Beweise oder Informationen hat, wir sind nicht ansatzweise an Strafverfolgung interessiert.
Absolutely no interest to us to pursue an individual.
Uns geht es nur darum, dass das Bild wieder nach Großbritannien kommt, wo es hingehört. Es sind unsere zwei wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts. Und wieso sollte man es zerstören, wenn man es aus Liebe gestohlen hat? Ich bin mir sicher, irgendjemand hat das Bild. Vielleicht hat er Angst oder möchte eine Belohnung. Und es könnte eine große Belohnung geben, nicht von der Tate, weil sie eine staatliche Institution ist. Aber es gibt viele Unterstützer von Freud, die das möglich machen könnten.
Who are supporters of Freud who could do that.
Und ich meine, es sind schon gestohlene Bilder wieder aufgetaucht. Wir reden hier zwar über ein Bild, das 1988 gestohlen wurde und seit fast 40 Jahren verschollen ist, aber ich habe Hoffnung, dass es gefunden wird. Ich muss diese Hoffnung haben.
Ja, ist ein ganz schöner Ansporn, muss ich sagen. Andrea Rose setzt auf uns, darauf, dass wir den Fall endlich in die Öffentlichkeit bringen und das große Rätsel hinter dem Diebstahl klären.
Und während du dich mit Andrea und damit quasi der britischen Seite in diesem Fall unterhalten hast, habe ich inzwischen auch in Berlin jemand gefunden, der sich sehr genau an diesen Tag erinnern kann. Und verabredet habe ich mich mit dieser Person am Tatort. Allerdings an einem Montag, Museumsschließtag, also Hintereingang. Und ich bin eindeutig nur die Frau für den Haupteingang. 4:32 dauert es, bis ich den ganzen gläsernen, quadratischen Kunsttempel umrundet habe und Britta Schmitz anrufe.
Hallo Frau Schmitz, Neurolyth. Ich bin jetzt einmal rundherum gegangen und finde den Eingang nicht. Können Sie mir helfen?
Britta Schmitz ist die ehemalige Kuratorin der Neuen Nationalgalerie. Ihr habt sie ganz am Anfang dieser Folge schon einmal gehört. Das Allerschlimmste in ihrem Berufsleben, so nennt sie diesen Diebstahl. Sie ist mittlerweile pensioniert, lebt einen großen Teil des Jahres in Ostafrika. Eine zierliche Frau, deren langer rosa Tütü-Rock schwingt, als sie mich durch die leere Neue Nationalgalerie führt.
Manchmal weiß man ja genau, wann man an welchem Ort war und wie man es erfahren hat. Wissen Sie es auch noch?
Ja, ich weiß es noch sehr, sehr genau. Ich war mit meinen Kollegen essen gegangen und wir waren hier bei diesem, da gab es einen Italiener hier auf der Ecke, wo wir dann manchmal hingingen, wenn die Kantine nicht offen hatte. Und dort waren wir und dann kam eine Aufsicht, kam rüber und hat uns das gesagt, ja. Vergisst man nie.
Da waren Sie spät essen, würde ich sagen.
Ja, 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 das war dann manchmal so. Wissen Sie, also wenn man in die Kantine geht, muss man halt früh um eins gehen. Aber das war wieder ein Tag, wo wir Sitzung hatten oder wo wir irgendwas besprechen mussten. Früher war es ja auch so, wenn man nach Amerika anrief, musste man ja warten bis so und so. Also kurzum, es war ja keine Mehlzeit.
Als mich Britta Schmitz durch die neue Nationalgalerie führt und viel erzählt vom Mai 1988, wird mir bewusst, wie sehr sich die Zeiten im Museumsbetrieb in diesen mehr als 30 Jahren geändert haben. Die Laufzeit der Ausstellung war damals viel kürzer. Das Aufsichtspersonal war verbunden mit dem Haus, arbeitete dort jahrelang. Ob Direktor, Pförtnerin, die Kuratoren und die Reinigungskraft. Es gab da untereinander wenig Allüren. Eine hohe Identifikation mit dem Haus nennt das Britta Schmitz. Heute ist eine der ersten Fragen, die man bei einem Museumsdiebstahl stellt, war es ein Inside-Job? Ein bei einer Sicherheitsfirma beschäftigter Mitarbeiter, der schlecht bezahlt wird und der Tipps an die Diebe gegeben hat? Britta Schmitz schließt das in unserem Fall kategorisch aus. Als ich sie frage, wie die Polizei sie damals befragt hat, bin ich überrascht, als sie den Kopf schüttelt.
Sie können sich auch an keine Befragung durch die Polizei erinnern?
Das habe ich mich oft gefragt, warum das so gewesen ist. Man ging sofort zu dem Generaldirektor und der Generaldirektor kam. Das war irgendwie, war das nicht vorgesehen. Intern haben wir natürlich darüber gesprochen und dann macht vielleicht irgendjemand meine Aussage weitergegeben. Aber mich persönlich hat niemand gefragt.
Inzwischen sind wir am Tatort angekommen.
Also das hier ist der Raum und das hier ist die Wand.
Naja, und das ist halt eine weiße Museumswand, die transportabel ist, also in den Raum hineinragt. Und wo jetzt 17 kleine quadratische Bilder von Gerhard Richter hängen. Irgendwie bin ich enttäuscht und frage mich gleichzeitig, was ich erwartet habe. Ich springe also wieder ins Gestern und frage Britta Schmitz nach dem 27. Mai 1988, nach ihrem letzten Eindruck vom Bild.
Und haben Sie dann sofort für sich rekapituliert, wann habe ich es eigentlich das letzte Mal gesehen? Haben Sie es an dem Tag gesehen oder geht man da nicht ständig durch die Ausstellung und guckt?
Ständig geht man eigentlich nicht durch die Ausstellung und guckt. Also ich habe das in meinem Leben so gehandhabt, dass ich eigentlich versucht habe, einmal am Tag sozusagen durchs Haus zu gehen. Das hatte mir der Direktor Ronisch, der damals hier war, der machte das auch so. Der ging einmal am Tag durchs Haus. Es konnte morgens sein, es konnte nachmittags sein, es konnte sonst wie sein. Und an diesem Tag bin ich allerdings morgens nicht durchs Haus gegangen. Ich kann es nicht sagen, warum. Und ich glaube, ich habe eine Führung 3 Tage oder 4 Tage vorher gemacht. Wir haben immer Führungen gemacht. Und da war das Bild auch noch da. Da habe ich auch noch über das Bild gesprochen.
Um 14.45 Uhr ist der Diebstahl von einem Besucher gemeldet worden. Eine Viertelstunde später hat der Generaldirektor die Polizei informiert. Um 16.45 Uhr zog die Polizei schon wieder ab. Mir erscheint das ziemlich schnell. Vielleicht einfach sehr effektive Arbeit der Polizisten da vor Ort? Über die Polizeiarbeit kann Britta Schmitz nichts sagen. Aber was die neue Nationalgalerie betrifft, da wirkt sie ziemlich bestimmt.
Die Alarme haben auch alle funktioniert. Das kann man nicht sagen, dass da irgendetwas nicht funktioniert hatte, weil wir hatten ja einen berühmten Fall, wo unser großer Barnett Newman, da ist ja ein Anschlag drauf verübt worden, das war vorher, aber da war sozusagen jeder der Aufsichtspersonen, die Türen, wann die zugehen und so weiter, das war alles genau gecheckt. Also da ist nichts irgendwie schief gewesen oder wo man sagen könnte, da haben unsere Sicherheitskräfte versagt. Ne?
Und dann wird's heikel im Gespräch, denn das, was die ehemalige Kuratorin eben beschrieben hat, das betrifft die Zeit, nachdem man gemerkt hat, dass ein Bild in der Ausstellung fehlt. Aber wie ist es denn gesichert gewesen? Ich frage da eher zaghaft.
Müssen wir mal über Sicherheitsvorkehrungen sprechen? Wenn ich es richtig gelesen habe, es gab eine Schraube und es gab ein langes Seil und da war es befestigt.
Genau.
Das war jetzt nicht wahnsinnig schwer zu lösen.
Nein, aber das war sozusagen die Art, wie man früher Bilder befestigt hat, nicht? Also egal, ob das im Kupferstichkabinett, wo es ja auch um kleine Formate geht, nicht? Also da ist das ja immer besonders, da hat man eben diese Schnur gemacht und dachte dann, das hält. Heute würde man das immer anders machen, nicht? Also heute sind ja überall Magnetfelder hinter den Tapeten und sowas, nicht? Also das war aber damals nicht so.
Über die Sicherheitsvorkehrungen werde ich auch noch mit Andrea Rose sprechen. Von ihr hatten wir ja erfahren, dass nach dem ersten Schock erstmal alle gespannt gewartet haben, ob sich jemand mit einer Lösegeldforderung für das Bild meldet.
Und die Polizei fahndet natürlich nach dem gestohlenen Kunstwerk. Fieberhaft, sagt man da ja gern. So ganz theoretisch sind die Erfolgsaussichten gar nicht schlecht, das Bacon-Porträt von Freud wiederzufinden. Der Suchradius auf den ersten Blick überschaubar. Denn um West-Berlin ist 1988 bekanntlich eine Mauer, an der man Kunst auch nicht mal einfach so vorbeischmuggeln kann.
Außerdem wird sehr schnell eine Belohnung ausgesetzt, 25.000 D-Mark.
Aber die Ermittlungen führen zu nichts. Die Polizei hat keine einzige Spur. Und so heißt es ein halbes Jahr später, im November 1988, das Ermittlungsverfahren wird mangels stichhaltiger Beweise eingestellt.
Es wirkt so, als ob der Fall schon damals sehr schnell dazu verdammt ist, zu einem Cold Case zu werden, nie gelöst zu werden. Aber wir kommen bei unserer Suche einen großen Schritt weiter. Denn es gab da doch noch ein paar Hinweise. Und die stehen in den gesammelten Polizeiakten zu dem Fall. Und auf diese Akten bekommen wir jetzt Zugriff.
Und erinnert ihr euch noch daran, René Allange hatte ja von einem mysteriösen Zeugen gesprochen, der sich bei der Polizei gemeldet hat. Nicht gleich nach dem Diebstahl, sondern 14 Jahre später. Wie sich herausstellt, hat dieser Zeuge sehr genau beschrieben, wer den Diebstahl begangen haben soll. Es gibt also doch eine Spur.
Nächstes Mal bei Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Okay, krass. Also man sieht hier in den Akten das Foto von ihm mit der Zeugenaussage.
Also dieses letzte Treffen, das ich dann noch hatte, war nicht so angenehm. Es hätte auch gefährlich enden können.
Es ist eines der großen Porträts des 20. Jahrhunderts. Es hat ihn schwer getroffen, als es gestohlen wurde.
Das war Ein Diebstahl in Berlin, die erste Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ihr könnt jetzt direkt den zweiten Teil hören, der heißt Die Spur.
Damit ihr keine der kommenden spannenden Folgen verpasst, abonniert Kunstverbrechen am besten in der ARD Audiothek. Uns erreicht ihr per Mail kunstverbrechen@ndr.de.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne auch, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns.
Dafür schon jetzt vielen Dank. AutorInnen und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Die Redaktion haben Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Christiane Glas.
Produktion, Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev.
Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford.
Mit Unterstützung von Birgit Labs, Julia Kaiser, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Jörg Handke, Franziska Diekmann, Anna-Maria Kurikova, Jörg Dippe, Thilo Werner und Vanessa Wohlrath.
Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf, ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr noch mehr spannende True-Crime-Fälle wollt, dann hört auf jeden Fall mal bei unseren Kolleginnen vom Bayern 3 True-Crime-Podcast Unter Verdacht rein. In der 7. Staffel sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Bayern 3 True Crime Unter Verdacht findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken ihn auch nochmal bei uns in den Shownotes.